Hallo an alle da draußen, das ist die Wahrheit irgendwo hier drin, der integrative Psychiatrie-Podcast aus dem hohen Norden. Und zwar Oldenburg in Niedersachsen, das sagt man wirklich so. Mhm. Und ich sitze hier nicht alleine, sondern bei mir ist Deborah.
Hi.
Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Deborah, ich bin als Psychologin in der Kajaspers-Klinik angestellt und arbeite in der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen.
Und neben Deborah sitzt Emma.
Hallo.
Hallo Emma. Magst du auch noch 3 Worte zu dir sagen oder 10?
3 oder 10, das ist jetzt aber eine Spanne,
Mensch. Oder irgendwas dazwischen, auch gut.
Ich bin Medizinstudentin hier an der Uni in Oldenburg und freue mich, das mit euch zu machen.
Und mein Name ist Leon, ich bin auch Psychologe an der Kajaspers-Klinik in der Klinik für Allgemeinpsychiatrie.
Unser heutiges Thema ist die Borderline-Störung und Leon, du hast ja, glaube ich, ein bisschen was vorbereitet, was unsere Hörerinnen und Hörer heute so erwartet.
Genau, die Kirsche der Wahrheit.
Ah ja, da war ja was.
Ja, am Ende dieser Folge wisst ihr, warum es eigentlich Borderline heißt. Welcher Star Wars-Charakter angeblich unter dieser Persönlichkeitsstörung leidet und warum Männer eigentlich so selten diese Diagnose bekommen.
Interessant. Ich bin gespannt.
Genau. Und außerdem werden wir Schulen übergreifend uns diesem Thema nähern, gemäß unserem Motto, nicht die Wahrheit, sondern verschiedene Wahrheiten zu suchen.
Ein ganz wichtiges Ziel, was wir ja in unserem Podcast auch verfolgen, ist, dass wir verschiedene Stigmatisierungen bezüglich der psychischen Erkrankung aus dem Weg räumen wollen. Und damit wir mal ein besseres Bild darüber bekommen, was denn eigentlich manche Menschen über diese Erkrankung denken, habe ich mal ein paar Zitate mitgebracht. Borderline-Betroffene wollen doch nur Aufmerksamkeit durch ihre Selbstverletzung. Alle Borderline-Betroffenen ritzen sich. Borderline? Das ist doch nur eine Frauenkrankheit. Menschen mit Borderline stehen auf Schmerzen. Borderline-Betroffene lügen immer. Und außerdem sind Borderline-Betroffene besonders kreativ. Ein Stigma, was hier so ein bisschen raussticht, finde ich persönlich, ist das letzte. Und zwar Borderline-Betroffene sind besonders kreativ. Ich weiß nicht, habt ihr darüber schon mal irgendwie was gehört, dass das so sein soll? Oder ist das jetzt was ganz Neues?
Ich habe mal gelesen, jetzt im Zuge der Vorbereitung, dass Munch, der Maler, auch angeblich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hatte. Sowas ist natürlich Ferndiagnose und rückblickend eigentlich gar nicht tragbar, aber er wird ja gerne gemacht doch von PsychiaterInnen dann. Eben auch zum Beispiel einen Star Wars-Charakter zu diagnostizieren.
Ja.
Das fällt mir da ein.
Also ich würde das aus meinem klinischen Alltag schon auch bestätigen, dass ich ganz, ganz viele PatientInnen habe, die ja tatsächlich wirklich sehr, sehr kreativ sind und wirklich ganz beeindruckende, auch künstlerische Arbeit machen. Ja,
ja, interessant. In einem Artikel der Welt heißt es Borderline, der Wahn der Kreativen. Und ich habe mir zu diesem Titel auch mal so ein paar Gedanken gemacht und mal so ein bisschen geschaut, inwiefern das überhaupt nachgewiesen werden kann. Und es gibt einen sogenannten Herrn Bundelow und der hat sich mal eine Theorie dazu ausgedacht. Und da hieß es, dass anscheinend bei Borderline-Betroffenen die Endorphinausschüttung nicht richtig funktionieren solle. Und deswegen suchen diese Personen im Rampenlicht einen solchen Moment, wo besonders viele Glückshormone ausgeschüttet werden. Und das kann jetzt im Endeffekt nicht bestätigt werden, aber das war seine Herangehensweise, dieses Stigma irgendwo zu begründen. Und ich habe jetzt aber herausgefunden, dass tatsächlich eine Studie aus den USA herausgefunden hat, dass bei bestimmten SchriftstellerInnen gar nicht mal, also weniger als 50% sogar nur eine psychische Erkrankung hatten. Und dementsprechend dieses Stigma halt nicht bewiesen werden kann, laut dieser Studie. Natürlich gibt es immer unterschiedliche Erfahrungsberichte und es kommt ja auch immer darauf an, wo man sich vielleicht auch gerade befindet. Aber diese Studie aus den USA hat zum Beispiel gesagt, dass ja potenziell eigentlich sogar eher weniger teilweise an einer psychischen Erkrankung leiden.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Betroffenen sozusagen durch diese kreative Arbeit oder durch die Kunst oder das Auftreten so eine Art Kick bekommen,
dass dann… Das ist ja nur eine Theorie, ne?
Also
die
genau.
Jetzt eigentlich nicht
genau, aber das war damit gemeint?
Ja.
Okay.
Genau, also das war praktisch die Theorie von Bundelow. Das war praktisch so, okay, dadurch bekommen die einen Glückshormonstoß und dadurch suchen die sich praktisch solche Berufe auch aus. Aber andere Studien haben das halt auch widerlegt. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen kontrovers diskutiert. Ich dachte nur, ich bring's mal mit, weil es da auch verschiedene Ansichten gibt. Und ich fand es auch interessant, dass ihr beiden verschiedene Ansichten irgendwie hattet, weil du ja auch berichtet hast, Deborah, dass du das in deinem Alltag hier auch auf jeden Fall miterlebst.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht könnten wir uns jetzt an dieser Stelle auch nochmal dann dem Thema dem Thema Persönlichkeitsstörung, Borderline-Persönlichkeitsstörung so ein bisschen nähern, was denn letztlich die the State of the Art, die Forschung sagt.
Genau, also apropos kontrovers diskutiert, Persönlichkeitsstörung.
Da war was.
Ist etwas, über das wir so ein paar Worte verlieren wollen, einleitend. Im ICD-10, im Handbuch der Psychiatrie, was gerade noch in Verwendung ist, werden Persönlichkeitsstörungen als tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster beschrieben, starre Reaktionen, die sich im persönlichen und sozialen Bereich zeigen. Und dabei weichen die im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in Beziehungen von der allgemeinen Bevölkerung ab. Und häufig gehen sie mit persönlichem Leiden einher und auch gestörten sozialen Funktions- und Leistungsfähigkeiten.
Also sind es praktisch Denkmuster und Verhaltensmuster, die sich auf verschiedenen Ebenen widerspiegeln?
Genau, und die eben in ganz verschiedenen Bereichen des Lebens sich zeigen und meistens stabil sind und sich auch schon früh entwickeln und dann eigentlich von Dauer sind. Und es hat sich so ein bisschen gezeigt in der Überarbeitung der Persönlichkeitsstörungen, dass nach einer langen fachlichen Diskussion, die eigentlich schon seit 100 Jahren läuft, dass da einige Kontroversen entstanden sind. Verschiedene Punkte sind folgende. Die Komorbidität, also Begleiterkrankungen. Es gibt häufig das Auftreten mehrerer Persönlichkeitsstörungen bei einer Person. Das heißt, man hat nicht nur eine, sondern gleich zwei oder drei. Dann auch eine gewisse Heterogenität. Das heißt, es können ganz unterschiedliche Symptome bei der gleichen Diagnose vorliegen. Ganz konkret, es kann sein, dass zwei Menschen die gleiche Diagnose haben, aber nicht ein Symptom teilen. Und es gibt relativ willkürliche Schwellenwerte, also die Anzahl der Symptome, die man erfüllen muss, um eine Diagnose zu bekommen. Wer drei hat, ist in Anführungsstrichen krank, wer zwei hat, nicht. Und diese Zeitstabilität, von der die Rede ist, die ist auch nicht wirklich gegeben, weil Studien zeigen, dass es eben doch eine große Heilungsrate gibt. Also vor allem bei Borderline von bis zu 90% innerhalb von 10 Jahren und auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen von 40-60% innerhalb von 2 Jahren. Und das erfüllt eigentlich nicht so die allgemeine Vorstellung von Persönlichkeitsstörungen, die als fast lebenslänglich oft wahrgenommen werden. Außerdem geht oft eine Stigmatisierung damit einher, wenn man davon spricht, dass die Persönlichkeit, also der Charakter eines Menschen gestört sein soll. Und das führt oft zu einer Unterdiagnostik und häufig vielleicht auch zu einer Diagnose oder häufig wird die unspezifische Diagnose Persönlichkeitsstörung nicht näher bezeichnet, vergeben, was eigentlich ziemlich wenig Informationen enthält, um dann eine individuelle Therapie zu planen. Und darum gab es eine große Überarbeitung in der Diagnostik für das neue Handbuch, das ICD-11, und da wird es ganz anders gehandhabt. In 3 Schritten. Also die Frage erstmal, werden die allgemeinen Kriterien erfüllt und dann gibt es eine Schweregradbestimmung, leicht, mittel und schwer. Das heißt, es gibt einen dimensionalen Ansatz und nicht nur die Kategorie, du bist so oder so, sondern es ist alles ein bisschen feiner. Und dann wird anhand von Traits gearbeitet. Das heißt, negative Affektivität, Distanziertheit, Dissozialität, Enthemmung und Anankasmus. Und der 4. Schritt ist dann optional auch die Borderline-Diagnose, die weiterhin bestehen bleibt. Und das führt dann eben dazu, dass es eben diese Persönlichkeitsstörungen, wie wir sie noch kennen, wie narzisstische Persönlichkeitsstörung, eigentlich nicht mehr existieren in Zukunft. Die Borderline-Diagnose wiederum existiert noch, weil es hier eben empirisch überprüfte, evidenzbasierte Therapieansätze gibt. Und davon werden wir heute auch noch einiges hören.
Im ICD-10 finden wir die Borderline-Störung als Subtypus der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Und diese emotional instabile Persönlichkeitsstörung wird beschrieben als eine Störung, in der die Betroffenen eine deutliche Tendenz haben, Impulse ohne Berücksichtigung von Konsequenzen auszuagieren, verbunden mit unvorhersehbarer und launhafter Stimmung. Die Betroffenen haben eine Neigung zu emotionalen Ausbrüchen und eine Unfähigkeit, impulshaftes Verhalten zu kontrollieren. Auch kann eine Tendenz zu streitsüchtigen Verhalten und Konflikten beobachtet werden. Insbesondere, wenn impulsive Handlungen durchkreuzt oder behindert werden. Und da werden zwei Erscheinungsformen, letztlich so Subtypen, unterschieden. Einmal der impulsive Subtypus, also der ist gekennzeichnet durch noch zusätzliche emotionale Instabilität und mangelnde Impulskontrolle. Und beim Borderline-Subtypus, mit dem wir uns ja heute beschäftigen, kommt neben der emotionalen Instabilität und der mangelnden Impulskontrolle auch eine Störung des Selbstbildes, der Ziele und der Präferenzen der Betroffenen hinzu, sowie ein chronisches Gefühl von Leere, intensive, aber unbeständige Beziehungen und die Neigung zu selbstdestruktiven Verhalten mit parasuizidalen Verhalten. Das ist so das, was ganz allgemein benannt wird. Und ich habe aufgrund der Eindeutigkeit mir nochmal die diagnostischen Kriterien des DSM-5 rausgesucht. Das ist das Diagnose-Klassifikationssystem, was in der Forschung viel benutzt wird und was vor allen Dingen in Amerika prominent ist. Und genau, da wird das nochmal ein bisschen differenzierter beschrieben. Wollt ihr da nochmal ein bisschen was von hören?
Ja, klar.
Unbedingt.
Unbedingt. Okay. Also, es gibt letztlich 9 Kriterien. Also, es fängt an mit einem verzweifelten Bemühen, ein tatsächliches oder ein vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden. Also die Betroffenen nutzen unterschiedliche Strategien, um ein möglicherweise vermutetes, also es noch, steht noch gar nicht fest, dass man verlassen wird, aber auch tatsächliche Trennungen letztlich zu verhindern.
Und das hat sich auch in diesen Stigmen, die wir vorhin aufgelistet haben, einmal wiedergespiegelt, weil da heißt es ja, dass Betroffene dazu neigen zu lügen. Und im Endeffekt hat sich aber in Studien herausgestellt, dass dieses Lügen eigentlich ein Weg ist, nicht verlassen zu werden. Und in dem Sinne so ein bisschen People-Pleasing, sage ich jetzt mal auf ganz modern, die Leute bei sich zu behalten.
Hintergründig kann man da tatsächlich ein ganz großes Leid bei den Betroffenen erkennen. Ne? Die nehmen ganz schön was auf sich, um dieses Verlassenwerden zu verhindern. Das zweite Kriterium ist ein Muster instabiler, aber ganz intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das durch einen Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet ist. Also das heißt, ich kann eine Freundin kennenlernen, und ich finde die am Anfang total toll. Das ist meine allerbeste Freundin. So eine Seelenverwandte hatte ich noch nie. Und dann kann es aber auch schnell passieren, dass diese Seelenverwandte zu, oh, das ist echt der letzte Mensch, mit dem ich was machen will. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf die, wie konnte ich denn mich eigentlich mit der abgeben? Also das heißt, diese extremen Wechsel kann man häufig auch erkennen.
Und das ist doch auch so ein bisschen damit verbunden, dass diese Menschen ja auch so ein dichotomes Denken haben. Kann man das auf schlau, sage ich jetzt mal, so sagen? Also so eine extreme Abwertung, auf der anderen Seite eine totale Idealisierung, wie du gerade meintest?
Ja, so ein Schwarz-Weiß-Denken, ne? Genau. Weiter geht's mit einer Identitätsstörung. Also Betroffene haben eine ausgeprägte und andauernde Instabilität des eigenen Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung. Das heißt, das kann an einem Tag so sein, dass Betroffene sich richtig gut fühlen, selbstbewusst und am anderen Tag total an sich selber zweifeln, an den Fähigkeiten, am Aussehen vielleicht sogar auch, also da wirklich ganz unsicher sind. Dann geht es als nächstes mit der Impulsivität weiter. Betroffene können selbstschädigende Bereiche wie Geld ausgeben, Sexualität, Substanzmissbrauch oder beim Autofahren oder auch Essanfälle nutzen, also indem sie das sehr relativ impulsiv ausleben, was dann häufig auch zu negativen Konsequenzen führt im Nachhinein.
Und ich finde es so spannend, was du sagst, weil ich finde, häufig wird die Borderline-Störung auch so als, ja, das sind die Menschen, die sich schneiden. Das haben wir auch in den Stigmen aufgegriffen. Und im Endeffekt ist es aber ja so, dass dieses selbstverletzende Verhalten total unterschiedlich aussehen kann. So wie du gerade schon meintest, mit Geld ausgeben oder diese Fressanfälle und daraufhin dann sich schlecht fühlen oder dadurch ein Schamgefühl auslösen. Das sind ja im Endeffekt ganz vielfältige Wege, auf denen man sich in dem Sinne selber verletzen kann.
Genau, und das Selbstverletzungsverhalten, was du gerade ansprichst, findet sich auch im 5. Kriterium noch mehr explizit wieder. Da wird nämlich von wiederholten suizidalen Handlungen, Selbstmordandeutungen oder Androhungen gesprochen oder auch Selbstverletzungsverhalten.
Ja, okay.
Weiter, ein weiteres Merkmal ist die affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung. Als ich das gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, was heißt das denn eigentlich? Habt ihr da eine Vorstellung, was damit gemeint sein kann?
Also Gefühlsschwankungen runtergebrochen?
Genau, also letztlich sind die Betroffenen sehr sensibel auf die Stimmung, die im Raum herrscht, aber auch auf die eigene Stimmung bezogen. Das heißt, es kann von einer von Reizbarkeit und Angst zu Euphorie wechseln. Und diese Verstimmungen letztlich können auch einige Stunden auch andauern. Ja. Völlig anstrengend.
Und so, da auch irgendwie ein Gefühl in dem Sinne oder auch irgendwie kein Gefühl, was wir jetzt noch nicht hatten, diese innere Leere, die ja im Endeffekt auch da irgendwie dann dazwischen baumelt und auch zu diesen Gefühlsschwankungen zählen kann?
Nee, das zählt tatsächlich nicht dazu, sondern das wird nochmal als extra Kriterium genannt. Also, dass die Betroffenen ein chronisches Gefühl von Leere entwickeln, also erleben. Und ich finde, das ist immer ganz eindeutig, weil ich versuche das mit meinen Patienten manchmal zu erklären und brauche das eigentlich gar nicht, weil die Betroffenen wissen ganz genau, was damit gemeint ist.
Ja, okay. Nur für uns irgendwie nicht gut greifbar, ne? Aber ja.
Ja, vielleicht selber hatte man das auch schon mal, dass man so eine Gefühlstaubheit hatte. Aber letztlich, das Blöde ist so, dass es so ein chronisches, also ein langanhaltendes Gefühl ist, was dann die Betroffenen erleben.
Aber Gefühlstaubheit macht das, glaube ich, für unsere HörerInnen nochmal ganz deutlich, weil damit man überhaupt weiß, okay, wo muss ich das überhaupt einordnen?
Ja, und wenn wir schon bei Gefühlen sind, mache ich mal mit dem 8. Kriterium weiter. Da geht es nämlich um die unangemessene, heftige Wut oder auch die Schwierigkeit, Wut und Ärger zu kontrollieren. Das heißt, da sehen wir wiederholt Wutausbrüche, aber auch manchmal körperliche Auseinandersetzungen. Das ist eher bei männlichen Betroffenen. Aber genau, das kann man da hin und wieder mal erkennen. Und letztlich ist das letzte Kriterium, was auch von der Intensität eigentlich diese Steigerung verdeutlicht. Ja, Emma ist hier gerade am
Unsere Kaffeemaschine macht hier gerade im Hintergrund ein paar.
Genau, die ist gerade ausgegangen. Aber also, wir machen einfach weiter.
Wir machen ganz professionell weiter, nämlich mit dem 9. Kriterium. Meine Überleitung hat jetzt nicht so ganz geklappt. Also dieses Geplätscher sind jetzt die das Wasser, was aus der Kaffeemaschine kommt, Leute. Okay.
Genau. Zum Glück hast du es nochmal gesagt.
Ja,
genau. Contenance.
So, der letzte Punkt, dann haben wir es geschafft mit den Kriterien. Das ist der Punkt 9, nämlich eine vorübergehende, durch massive Belastung ausgelöste paranoide Vorstellung oder schwere dissoziative Symptome. Ich glaube, einige Begriffe, die nicht klar sind.
Ja, würde ich auch sagen.
Genau. Also ausgelöste paranoide Vorstellungen sind zum Beispiel, die wollen mir alle was Böses. Ne, die meinen es alle nicht gut mit mir.
Also ein Misstrauen.
Ja, letztlich genau. Ein Misstrauen, also eine, sag ich mal, oder eine unangemessene Misstrauigkeit. Ja, das ist falsch.
Oder?
Ein unangemessenes Misstrauen.
Unangemessenes Misstrauen. und dissoziative Symptome sind letztlich, oder ich versuche das immer so zu beschreiben, das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr so auf der Autobahn fahrt und dann irgendwann so bemerkt, oh Gott, wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Was ist eigentlich in den letzten 3 Minuten passiert? Das heißt, man ist manchmal
Noch nie erlebt?
Ja.
Entschuldigung.
Lass mich jetzt hier nicht hängen. Genau, ja. Also das heißt, es ist letztlich so ein Gefühl, wo man das eigene Bewusstsein irgendwie so ein bisschen getrennt wird zu der meinem körperlichen Erleben. Also das heißt, dass es da so eine leichte Verzögerung gibt. Also die Betroffenen erleben das häufig wie, das habe ich wie aus einem Film erlebt oder es war wie in einem Traum oder ich stand irgendwie so neben mir oder ich habe mich von oben betrachtet. Genau, das wären so Beschreibungen.
Jetzt haben wir ja schon ganz viel auch so über, ja, so Kriterien geredet, über so die Symptome, die diese Störung im Endeffekt ausmachen. Und da gibt es auch ein paar Geschlechterunterschiede. Denn das finde ich ganz interessant, dass Männer tatsächlich eher intensive und unangemessene Wut und Impulsivität zeigen. Und das kommt dann auch häufig innerhalb von Wutausbrüchen zum Ausdruck. Und bei Frauen ist es tatsächlich so, dass eher das Symptom der chronischen Leere und inneren Leere, dass die, ja, diese affektive Instabilität sehr stark ausgeprägt ist, die Suizidalität und auch das selbstverletzende Verhalten. Und ich finde, das sind ja auch, wie du das vorhin schon gesagt hast, Leon, dass das eigentlich das gleiche Krankheitsbild ist, aber die haben in dem Sinne jetzt gerade gar keine Überschneidung in der häufigen Symptomatik.
Und es, glaube ich, wird dann auch externalisierend genannt bei Männern, also dass es eher nach außen geht und bei Frauen eher internalisierend, oder?
Ja, genau. Und dieses Internalisierende und das Externalisierende bezieht sich aber auch vor allem, da komme ich später nochmal drauf, auf die Komorbiditäten, weil tatsächlich auch Frauen dann eher internalisierende Komorbiditäten zeigen und Männer eher externalisierende, die sie eher mit der Umgebung in Konflikt bringen und die Frauen eher in Konflikt mit sich selber.
Ah.
Die Symptomatik richtet sich dann auf der einen Seite bei den Männern eher nach außen und bei den Frauen eher nach innen. Männer geraten dadurch manchmal in Abhängigkeitserkrankungen, was dann ja irgendwie einen Konflikt mit der Gesellschaft vielleicht darstellt, und Frauen eher einen Konflikt mit sich selber und mit dieser inneren Leere.
Mhm.
Und dieses Gefühl der inneren Leere, ich finde, das kann man sich vielleicht, wenn man sich jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigt, sehr schlecht nachempfinden. Und ich habe da in einem Poetry Slam was ganz Interessantes und gut Beschreibendes gelesen, und da heißt es: Lieber halte ich Trauer aus, Einsamkeit oder Misere, denn nichts wiegt so schwer wie die innere Leere. Und ich finde, das zeigt einem dann vielleicht mal ganz gut, was das überhaupt für ein Gefühl ist. Weil ich finde, innere Leere ist erstmal weder positiv noch negativ konnotiert, in meinen Augen jetzt, wenn man das jetzt zum Beispiel noch nicht so oft gehört hat. Aber sowas wie Misere oder Einsamkeit sind ja schon sehr prägnante Begriffe. Vielleicht, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Und bei den Komorbiditäten, da haben wir ja gerade schon drüber geredet, über das Externalisierende und Internalisierende. Und bei Frauen ist es tatsächlich so, dass diese internalisierenden Komorbiditäten häufig solche Sachen sind wie Essstörung, Depression oder somatoforme Störung. Und ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle nochmal kurz erklären soll für unsere HörerInnen, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag was mit Medizin zu tun haben oder mit Psychiatrie. Somatoforme Störungen sind im Endeffekt körperliche Beschwerden ohne entsprechenden körperlichen Befund. Also das heißt nicht, dass sie nicht da sind, aber dass wir einfach somatisch keine Ursache jetzt festmachen können. Ja. Genau, und bei Männern ist es ja eben so, dass sie häufiger an externalisierenden Erkranken. Und ich weiß nicht, könnt ihr euch irgendwie vorstellen, was solch externalisierenden Erkrankungen sein können?
Vorhin hast du ja schon Abhängigkeitserkrankungen genannt, oder?
Ja, genau, richtig. Das ist auf jeden Fall was. Aber auch zum Beispiel die antisoziale Persönlichkeitsstörung spielt hier eine große Rolle.
Also dann eben kombiniert. Also dass man da eben das, was wir vorhin schon kombinierte Persönlichkeitsstörung genannt haben, dass man dann die Kriterien von mehreren Störungen gleichzeitig erfüllt?
Ja, auf jeden Fall. Genau das ist es. Und ich finde, dass diese Komorbiditäten machen auch deutlich, warum man Frauen zum Beispiel mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung eher wirklich in den entsprechenden psychiatrischen Institutionen findet und Männer vielleicht eher im Gefängnis oder in ja entsprechenden Abhängigkeitskliniken. Genau.
Oder im forensischen Bereich dann.
Genau, weil auch diese ja, dieses zu einer Straftat Neigende ist auch oder kann auch ein Symptom der Borderline-Persönlichkeitsstörung sein. Um das vielleicht nochmal so auf den Punkt zu bringen.
Auch zwei ganz unterschiedliche Bilder letztlich, ne?
Auf jeden Fall.
Zwischen Männern und Frauen.
Wo dann auch wieder das neue Modell eigentlich Sinn macht, wo man sagt, man guckt eher nach gewissen Traits und nach der Ausprägung, statt zu sagen, die haben jetzt schon wieder mehrere Persönlichkeitsstörungen.
Auf jeden Fall. Ja,
also entstigmatisierend.
Und es gibt halt auch einmal nicht genderspezifische Komorbiditäten, und da spielen halt Angststörungen, Abhängigkeitserkrankungen, andere Persönlichkeitserkrankungen, ADHS, aber auch die posttraumatische Belastungsstörung oder PTBS genannte Erkrankung eine Rolle.
Also die Abhängigkeitserkrankung kommt auch bei Frauen
ja,
vor?
Genau. Ja? Also das kommt auch häufig bei Frauen vor als Komorbidität, aber halt häufiger bei Männern. Deswegen habe ich es jetzt mal so genannt.
Verstehe.
Auch wieder ein bisschen stereotypisierend, aber im Endeffekt, ja.
Am Ende sind das ja jetzt einfach Zahlen, die wir nennen.
Genau, und es sind auch Häufigkeiten, von denen wir ja teilweise sprechen, einfach um das Bild so ein bisschen nahbarer zu machen.
Und natürlich gibt es aber immer soziale Konstrukte, denen man sich so ein bisschen entsprechend verhält, und das auseinander zu dividieren ist quasi erstmal unmöglich. Aber
wir versuchen
so
ja, uns hier der Wahrheit anzunähern.
Genau.
Wir,
Schritt für Schritt.
Genau, wir versuchen hier unser Bestes. Und was auch noch ganz spannend ist, ist auch die Mortalität von Betroffenen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und zwar ist es tatsächlich so, dass bis zu 10% der Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung an Suizid sterben und dass aber auch andere somatische Erkrankungen zum Tod führen können, die aber auch in einem Zusammenhang mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung stehen. Und ich habe jetzt mal eine Schätzfrage an euch in dem Zusammenhang mit der Mortalität. Mhm. Was denkt ihr, was der geschätzte Lebenszeitverlust einer Person ist mit Borderline-Persönlichkeitserkrankung durch auch somatische Komorbiditäten beispielsweise? Wie viele Jahre leben die weniger, weil sie diese Erkrankung haben meistens?
Im Durchschnitt?
Im Durchschnitt, ja.
Ich würde so sagen, weiß nicht, 10%?
10%.
10 Jahre, ja. 10, 15 Jahre.
Okay.
So. Ja, 15, ich würde 15 oder mehr. Ich würde vielleicht sogar in die Richtung 20 Jahre gehen.
Okay, jetzt habt ihr schon die Schätzung eigentlich ein bisschen kaputt gemacht, weil ihr jetzt sehr hoch gepokert habt. Aber es sind tatsächlich, Deborah, du warst richtig gut mit 10 Jahren, also so 5 bis 9,3 Jahre, sagen manche
fünf
Studien.
5 bis 9,3, das ist ziemlich genau.
Ich hatte mich so ein bisschen an den an den Zahlen von Sucht, also von Alkoholerkrankungen orientiert.
Und ja.
Das ist da ja auch um den Dreh, ich glaube sogar ein bisschen höher dann sogar.
Ja.
Spannend.
Mhm. Ja, ich fand das auch super spannend. Deswegen dachte ich auch, bringe ich das einfach mal als Schätzfrage mit rein, weil ich finde, 5 bis 9 oder 9,3 Jahre ist schon auch eine ziemliche Ansage.
Absolut, ja.
Ja. Genau. Und
gibt es da gewisse Risikofaktoren oder also natürlich gibt es gewisse Risikofaktoren, aber welche sind das? Wer von euch hat sich dazu Gedanken gemacht?
Also im Endeffekt werden wir gleich in den einzelnen Bereichen auch noch weiter auf die Risikofaktoren teilweise eingehen, aber generell kann man sagen, dass es sich halt um ein multifaktorielles Geschehen handelt. Also einmal spielt die Kindheit und in dem Sinne Vernachlässigung oder Misshandlung eine Rolle als Risikofaktor, aber auch die Genetik. Das hat so eine mittlere bis hohe Aussagekraft. Und dann aber auch die psychosozialen Faktoren, also problematische Beziehungserfahrungen oder traumatische Erlebnisse spielen auch eine ganz große Rolle. Aber neurobiologische Faktoren sollte man auch nicht außer Acht lassen, denn strukturelle oder funktionale Veränderungen im Gehirn können auch als Risikofaktor gelten. Und ja, generell lässt sich halt einfach sagen, dass es aber nicht nur Risikofaktoren gibt, sondern es gibt auch protektive Faktoren. Also es gibt auch im
Endeffekt Schutzfaktoren.
Genau, Schutzfaktoren, die einen so ein bisschen davor beschützen können, diese Krankheit zu bekommen. Und das sind zum Beispiel unterstützende zwischenmenschliche Beziehungen und eine stabile Umgebung, eine unterstützende Umgebung, aber auch, dass man selbst Fürsorgepraktiken für sich weiß und die anwendet. Also, was ja teilweise auch untergebracht wird in der Therapie manchmal.
Also dass es halt auch möglich ist, sich da selber auch die Verantwortung zu übernehmen und sich selber quasi zu helfen.
Auf jeden Fall. Ich meine, viele Risikofaktoren sind in dem Sinne primär oder direkt aktiv nicht zu beeinflussen. Aber so protektive Faktoren kann man erlernen oder im Endeffekt vielleicht auch teilweise beeinflussen. Wir wollen nämlich ja die Krankheit von verschiedenen Perspektiven aus betrachten. Und da spielt ja die tiefenpsychologische Perspektive auch eine Rolle.
Bei den psychoanalytischen Modellen oder bei den psychodynamischen Modellen geht man von tiefgreifenden Mechanismen aus, die bei der Entstehung und aber auch Aufrechterhaltung der Störung beteiligt sind. Und es ist, muss man sagen, wirklich eine ziemlich komplexe Diskussion. Wie wir ja merken, alles ist ziemlich kompliziert. Wir haben ja viele Faktoren, die zusammenspielen und versuchen da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich habe mich auf ein paar Modelle konzentriert. Und ein bekanntes Modell beschreibt es wie folgt. Die Symptome werden eigentlich als Abwehrmechanismus gegen unerträgliche Angst betrachtet. Und diese Angstzustände sind oft das Ergebnis früher traumatischer Erfahrungen. Das kann sexueller Missbrauch sein, aber auch verbaler oder emotionaler Missbrauch. Und wenn man da die Studienlage konsultiert, dann sieht man auch, dass etwa die Hälfte aller Borderline-Betroffenen schwere zwischenmenschliche Gewalt erlebt haben. Und fast alle haben subjektiv emotionale Vernachlässigung in ihren Herkunftsfamilien erfahren. Und ein weiterer wichtiger Aspekt in der tiefenpsychologischen Betrachtungsweise ist, dass die Borderline-Störung als strukturelle Störung gewertet wird. Strukturell heißt, dass sie eher die gesamte Person betrifft und nicht einzelne Konflikte. Wir hatten das zum Beispiel letztes Mal, es gibt immer sonst entweder die Frage, ist es eher ein Konflikt, ein Kernkonflikt oder ist es was Strukturelles? Und wenn es strukturell ist, dann heißt es, dass gewisse Selbststeuerungs- und Interaktionsfähigkeiten nicht so vorhanden sind. Also wie ich mit mir selber umgehe, mit Emotionen, mit Gedanken, aber auch im Zwischenmenschlichen.
Also praktisch im Kontext gedacht. Kann man sich das so vorstellen?
Genau, und so äußert sich das dann auch. Also bei strukturellen Störungen sind es eben keine spezifischen Konflikte in der Psyche. Es fehlt so ein bisschen der psychische Binnenraum, könnte man sagen, in dem die Konflikte reflektiert werden. Und deswegen ist die Dynamik eher zwischenmenschlich. Und das haben wir auch schon gehört. Das ist ganz viel geprägt von instabilen Beziehungen. Da wird ganz viel agiert nach außen. Und das merkt man auch im klinischen Alltag, dass da sehr viel Bewegung drin ist.
Aber und du meinst, dass quasi diese Bewegung aber nicht bei den Betroffenen selber ist, so im Sinne von, was passiert jetzt eigentlich gerade bei mir? Warum fühle ich mich so, dass das nicht so vorhanden ist, sondern dass sich das so auch eher externalisiert?
Genau, es ist irgendwie drin, aber es wird da nicht so reflektiert. Es ist nicht der Konflikt in der auf der inneren psychischen Bühne, sondern es wird nach außen getragen. Es wird auch viel projiziert, genau.
Und deswegen dann wahrscheinlich auch diese starke Idealisierung, aber gleichzeitig auch Abwertung vielleicht von anderen Menschen.
Genau, da kommen wir gleich noch zu den Abwehrmechanismen. Und grundsätzlich zeigt es, also auch diese Erfahrungen, wir haben schon gehört, diese traumatischen Erfahrungen führen dazu, dass positive Beziehungserfahrungen eigentlich gefährlich sein können für Borderline-Betroffene, weil sie dazu neigen, sich in denen vielleicht zu verlieren oder auch so eine Art von Verschmelzung oder Abhängigkeit zu entwickeln. Und was im schlimmsten Fall zu einem Verlust der eigenen Identität eigentlich führen kann. Und außerdem eben wegen den traumatischen Erfahrungen aus früheren Beziehungen werden negative Beziehungen dann oft als sicherer eingestuft, weil sie vertrauter sind.
Also weil sie gewohnt sind.
Genau, und das alles, kennt man irgendwie von früher und das ist da fühlt man sich irgendwie ja auf eine seltsame, absurde Art und Weise wohler im Bekannten. Und wenn nun aber zum Beispiel ein Sozialpartner Liebespartner sich zurückzieht, dann werden diese alten traumatischen Verlusterfahrungen auch reaktiviert oder Verlassenheitserfahrungen. Also da gibt es auch wieder Studien, die das Ganze bestätigen, dass zum Beispiel Borderline-Betroffene eine höhere Angst vor Zurückweisung haben als Menschen mit sozialen Phobien. Also diese Verlustangst kennt man vielleicht aus der klinischen Praxis auch ganz stark.
Und das ist auch, finde ich, irgendwie nochmal so ein Punkt, der mich irgendwie auf das Stigma vom Beginn zurückführt, und zwar das mit dem Lügen. Ich könnte mir auch irgendwie gerade so ein bisschen vorstellen, dass manchmal auch gelogen wird, einfach auch aus der Angst, verlassen zu werden. Also dass man vielleicht so große Angst hat, verlassen zu werden, dass man dann vielleicht eher mal zu einer Lüge greift, weil im Endeffekt habe ich auch viel darüber gelesen, dass tatsächlich auch mehr gelogen wird durch diese Persönlichkeitsstörung, aber das halt nicht aus einem bösen Gedanken und teilweise, du hast es vorhin schon mal so eine Abspaltung erwähnt, spaltet man das ab und bekommt es gar nicht richtig mit, dass man lügt, weil das halt irgendwie genau, unterbewusst
abläuft. Guter Punkt, weil es ist tatsächlich, also auch das Manipulative, was oft vorgeworfen wird, aus tiefenpsychologischer Perspektive fehlt eine Kompetenz, die nennt sich Mentalisierungsfähigkeit oder die ist nicht so stark ausgeprägt. Und das bedeutet eigentlich über die eigenen und auch fremde Gefühle und geistige Vorgänge und Verhaltensmuster reflektieren zu können. Und deswegen ist es oft gar nicht so intentional, dass jemand sagt, ich möchte dich wirklich manipulieren, sondern fehlt diese Fähigkeit zu mentalisieren. Und da gehen wir später auch nochmal drauf ein, wie man das dann eigentlich wieder erlernen kann in einer Therapie, die extra mentalisierungsbasiert arbeitet. Und als letzter Punkt, um da jetzt irgendwie die ganze Sache abzuschließen, sind eben die Abwehrmechanismen, die eine entscheidende Rolle spielen in der Borderline-Persönlichkeitsstörung, um eben die Angst abzuwehren. Und das kann eben diese Affektlosigkeit, diese Gefühllosigkeit, innere Leere sein oder dass man diese Affekte, die man nicht spüren will, Angst zum Beispiel durch Wut ersetzt oder ähnliches. Und einer der wichtigen Abwehrmechanismen ist eben die Spaltung, dass man in gut und schlecht teilt und das quasi nicht zusammensehen kann. Also es gibt dann Patientinnen sind nicht in der Lage, bedeutsame andere in beiden Anteilen zu sehen. Also dass du sowohl als auch, sondern es ist entweder oder.
Ich finde, das macht aber auch Sinn bezüglich der Mentalisierung, die du angesprochen hast. Denn wenn man im Endeffekt nicht in der Lage ist, die Gefühle und in dem Sinne ja auch damit zusammenhängende Taten zu reflektieren anderer Menschen, dann kann man ja auch gar nicht anders einordnen als in gut oder schlecht. Weil alles, was dazwischen ist, hängt ja mit dieser Mentalisierung zusammen, oder?
Mhm. Genau. Und am Ende muss man aber nur, um das nochmal so positiv zu werten, sind es Bewältigungsmechanismen, die sehr früh auch schon entwickelt wurden, um eben unerträgliche emotionale Zustände irgendwie zu regulieren und auch traumatische Erfahrungen irgendwie zu integrieren.
Also sind letztlich Überlebensstrategien, könnte man ja auch so nennen. Ne?
Ganz genau, ja. Also und auch Kompromisslösungen. Mhm. Und das ist im Systemischen dann nochmal positiver dargestellt.
Mhm. Mit der Perspektive der Verhaltenstherapeuten auf die Borderline-Erkrankung nochmal betrachtet, gibt es verschiedene Aspekte, die da so bei so bestimmten Modellen im Vordergrund stehen. Wenn ich dir jetzt so zugehört habe, Leon, ist mir aufgefallen, viele Sachen sind doch ähnlich. Also wenn wir sagen, ne, wir gucken uns verschiedene Therapieschulen an, glaube ich, gibt einfach viele Namen für Themen, die eigentlich dasselbe eigentlich meinen.
Wir sprechen aber alle eine andere Sprache sozusagen.
Scheinbar,
gucken
genau.
Wir mal, ob wir ein bisschen übersetzen können.
Genau.
Deswegen ist es auch immer so anstrengend, alles zu verstehen, weil wir hier eigentlich Latein, Französisch und Englisch gleichzeitig sprechen.
So.
Genau.
Können wir natürlich alle, ja. Aber
na klar.
Die Übersetzung ist ja lost in translation, es gibt es da manchmal.
Ja.
Die kognitive Verhaltenstherapie geht ähnlich wie auch in der Tiefenpsychologie von bestimmten Annahmen aus, also dass die Betroffenen quasi so Überzeugungen haben wie die Welt ist gefährlich und feindselig, ich bin machtlos, ich bin verletzlich oder ich bin von Natur aus total inakzeptabel.
Und ich finde alleine das jetzt mal zu hören und sich so durch den Kopf gehen zu lassen, ist schon ziemlich belastend. Also wenn ich mir vorstelle, dass die Betroffenen diese Gedanken permanent und in jeglichen Situationen in ihrem Kopf haben, stelle ich mir das schon als große Belastung vor.
Genau, wir hatten eben, glaube ich, diesen Begriff der Unerträglichkeit und letztlich ist so die Schlussfolgerung, die Betroffene ja daraus ableiten können, sowas wie, es ist gefährlich, ne? Wenn ich nicht wachsam bin, wenn ich Risiken eingehe, wenn ich auch eigene Schwäche zeige oder wenn ich meine Kontrolle verliere. Und das führt dann letztlich dazu, dass die Betroffenen eigentlich so ein chronisches Anspannungs- und Angstgefühl erleben oder empfinden haben. Und die Aufmerksamkeit verzerrt ist und auf Anzeichen von Gefahr gerichtet ist. Also letztlich so eine Übererregung auf, was sind potenzielle Gefahrensituationen. Und daraus entsteht dann ja auch ein Zustand der Vorsicht, des Misstrauens gegenüber unter anderem zwischenmenschlichen Beziehungen, weil die ja erstmal als gefährlich eingeschätzt werden. Und das führt auch zu einem Unbehagen bezüglich der eigenen Emotionen, des Zeigen, die eigenen Emotionen zu zeigen und diese auch kontrollieren zu können. Weil das ist ja auch eine Sorge, eine Grundannahme, ne? Das ist gefährlich, ich kann die gar nicht kontrollieren.
Und auch das, was du gerade gesagt hast mit dieser Verzerrung, dass man den Fokus irgendwie viel mehr auf gefährliche Situationen gelenkt hat, erinnert mich ein bisschen an unsere erste Folge.
Genau, bei der depressiven Erkrankung sind das letztlich ähnliche Konzepte, aber nur andere Grundannahmen liegen da letztlich hinter. Und die Grundannahme hier, du hast es gerade schon gesagt, erhöht halt diese Wachsamkeit der Betroffenen, sodass erstmal viele scheinbare Gefahrenzeichen entdeckt werden. Und das ist dann halt da, also da entsteht letztlich das Problem, weil so dann die Annahme, also die Welt ist gefährlich, erstmal scheinbar bestätigt werden, weil wir ja einfach uns viel mehr Gefahrensignale bewusst machen.
Also selektiv das wahrnehmen, was unsere Annahme eh schon besteht.
Genau.
Also, genau, was unsere Annahme besteht.
Genau, wir suchen quasi eine Bestätigung zu unserer Annahme und finden die natürlich auch, wenn wir lange danach suchen.
Und das ist ja im Endeffekt auch mal erstmal ein gesunder Mechanismus, dass man für das, wovon man überzeugt ist, auch irgendwie eine Bestätigung sucht oder Situationen, die das halt wiedergeben. Das ist ja eigentlich erstmal gesund. Das macht man ja ständig eigentlich, aber hier halt in einem negativen Sinne.
Na, aber was heißt negativ? Wenn man das irgendwie vor der Biografie sich vorstellt, dass vielleicht da emotionaler oder auch körperlicher Missbrauch stattgefunden hat, dann war das ja total sinnvoll im Dort und Damals, ganz stark darauf zu achten, wo denn eigentlich Gefahren lauern.
Ja, stimmt. Also in dem Sinne Verhaltensweisen, die mal hochfunktional gewesen sind.
Genau.
Also damals war das wichtig, dass die Betroffenen diese Strategien erlernt haben. Jetzt führt es allerdings dazu, dass bestimmte Probleme jetzt gar nicht mehr so angegangen werden oder vermieden werden aufgrund der Vermeidungstendenzen. Und dann auch die Annahmen wie ich bin schwach oder machtlos aufrechterhalten werden. Und die Annahme zum Beispiel von Natur aus inakzeptabel zu sein, führt auch dazu, dass die Betroffenen auch keine stabile Beziehungen eingehen, die Gefahr ja beinhalten, abgelehnt zu werden oder verlassen zu werden oder angegriffen zu werden. Und da entsteht jetzt so ein Dilemma für die Betroffenen, nämlich einmal dieses Gefühl der Hilflosigkeit, ich bin eigentlich in einer feindseligen Welt ohne Sicherheit, und dann dieses Schwanken zwischen dem Wunsch nach Freiheit, Autonomie und Abhängigkeit, ohne sich auf diese beiden Faktoren letztlich verlassen zu können. Und jetzt kommt
Das klingt tatsächlich auch wieder sehr tiefenpsychologisch.
Genau.
Also diese,
ja. Und jetzt kommt nämlich ein Punkt, wo ich da nämlich auch besonders dran gedacht habe. Jetzt kommt nämlich, kommen sogenannte Denkfehler noch mit ins Spiel. Und das ist sozusagen in diesem Fall bei den Betroffenen einer Borderline-Störung das dichotome Denken. Das wird also auch umgangssprachlich Schwarz-Weiß-Denken, Kategorien-Denken benannt. Da kommt es bei den Betroffenen dann zu extremen Interpretationen von Situationen und von Menschen, die dann auch zu extremen Emotionen und Handlungsweisungen führen. Also zum Beispiel dieses abrupte Wechseln von Ansichten, Stimmung und Verhalten, was dann logischerweise auch Konflikte in zwischenmenschlichen Beziehungen erzeugt. Also zum Beispiel führt die Frustration des Wunsches nach Nähe und Abhängigkeit häufig zu starker Wut, die nach Ansicht der Betroffenen dann auch so zerstörerisch ist, dass sie bei Ausbruch jegliche Aussicht auf eine enge Beziehung zunichte machen würde.
Und das deckt sich ja ziemlich mit dem Mechanismus der Spaltung.
Ganz
dann
genau.
Eher auf emotionaler Ebene. Also das wäre dann ein Schwarz-Weiß-Fühlen, wenn man so möchte. Und wo man eigentlich immer hin und her wechselt. Also das ist ja generell so die Bewegung Borderline, also eine Grenzlinie zwischen Idealisierung und Entwertung.
Und hier wäre das dieses Schwarz-Weiß-Denken, also auf der kognitiven Ebene.
Und das ist in der Gegenübertragung, also das, was man dann in der Arbeit mit Betroffenen auch oft spürt, dass man eben vielleicht idealisiert wird oder aber auch entwertet. Was dann manchmal eben auch ganze Teams spalten kann im klinischen Alltag.
Und das ist dann vielleicht das, was Menschen als manipulativ wahrnehmen, weil da eine Gruppe auch vielleicht dann dadurch sogar gespalten werden kann, obwohl das ja in dem Sinne gar nicht die Absicht ist.
Genau, die wird dann einfach unterstellt. Und das ist, glaube ich, wenn man das aber dann reflektiert, kann man vielleicht mit viel mehr Verständnis auf Betroffene zugehen. Puh, ja, jetzt haben wir ganz schön viel Theorie gemacht.
Ein ganz schöner Brocken.
Ja, finde ich auch.
Wart ihr mal im Harz?
Apropos Brocken.
War ich tatsächlich schon mal, aber da war ich noch ein bisschen jünger.
Ich war da auch schon mal.
Ich war letztens im Harz und Waldsterben.
Ja.
Ist ja ganz, ganz
Borkenkäfer.
Stark. Borkenkäfer, Trockenheit. Und 4/5 aller Bäume, jetzt sind wir schon wieder bei der Theorie, aber jetzt geht es um Wald. Aber 4/5 aller Bäume waren einfach abgestorben. Mhm. Und das sieht so krass aus. Und ich habe halt davor, ich wusste, dass es irgendwie ein Problem ist, aber nicht, wie groß es ist, und habe einfach Harz gegoogelt. Und dann kommen so die alten Bilder und dann denkst du, ach schön, mitteldeutsche Romantik oder so.
Mhm. Und dann kommst du dahin und.
Ist nicht mehr. Und dann habe ich mir, bin ich gestolpert und habe mir das Knie aufgeschlagen, und da hätte ich mir wirklich medizinischen Beistand gewünscht. Und
ich wäre gerne da gewesen.
Genau. Und irgendwie so eine medizinische Perspektive, um jetzt überzuleiten zu dir. Okay, das ist richtig schlecht. Aber ja.
Ja, das nächste Mal verkaufen wir das besser, aber die Überleitung fand ich gar nicht schlecht.
Emma.
Also, zur medizinischen Perspektive. Wir haben jetzt ja gerade schon zwei spannende gehört und jetzt fehlen ja auch noch zwei. Also gut, dass wir die Pause bei der Halbzeit erstmal eingebaut haben. Und zwar ist es so, dass wir jetzt zwei Strukturen wiederfinden werden, die wir auch in der ersten Folge schon besprochen haben. Und zwar spielen bei Borderline die Amygdala und der Hippocampus eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Rolle. Und Ich werde euch jetzt nicht fragen, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, was die so machen. Aber wir können uns darauf.
Aber wo sie sind, wissen
wo
wir
sie
natürlich.
Sind, wisst ihr?
Ja, zwischen Zwerchfell und.
Und Nase, meinst du?
Irgendwo da. Das geht ja fast noch. Nee.
Also die Amygdala ist eigentlich, ich finde der Ort, wo die Amygdala sitzt, spiegelt ganz gut wider, wie wichtig die Funktion ist. Denn die Amygdala ist ganz zentral im Gehirn. Und sie spielt auch eine ganz zentrale, entscheidende Aufgabe im Gehirn, nämlich die Verarbeitung von Emotionen, Konditionierung der Angst und dieses Alertsein, Wachsein. Und ich finde auch dieses Wachsein kann man ganz gut darauf beziehen, was du vorhin schon gesagt hast, Deborah, mit diesem Wachsein für Gefahren.
Ja.
Und das macht auch Sinn, weil die Amygdala ist in diesem Fall hyperaktiv. Das heißt, sie macht mehr als gewohnt. Sie ist in dem Sinne überalert, überwach für diese Gefahren, also kann man auch fast sagen.
Ja, weil wenn die Betroffenen quasi schon in der frühen Kindheit letztlich wachsam sein mussten, um bestimmte Gefahren letztlich vielleicht vorher schon aufzudecken, um sich letztlich vielleicht in Schutz oder in Sicherheit zu bringen, macht das sehr viel Sinn auch. Ne?
Auf jeden Fall. Und ich finde auch die Unermüdbarkeit in dem Sinne der Amygdala lässt sich daran auch super erklären. Denn im Endeffekt ist es so, dass die Amygdala nicht nur hyperaktiv ist, sondern auch nicht anpassungsfähig. Das heißt, wenn emotional anspruchsvolle Situationen immer und immer und immer wieder passieren, kommt es nicht dazu, dass sie sich selber runterreguliert oder ähnliches, sondern sie bleibt aktiv.
Also es entsteht letztlich kein Gewohnheitsprozess oder Gewöhnungsprozess.
Genau, das erfolgt halt eben nicht. Und ein anderer Bereich im Gehirn spielt auch noch eine ganz große Rolle, und zwar der Hippocampus. Von dem haben wir auch schon was gehört. Und insgesamt kann man sagen, dass die Amygdala und der Hippocampus zusammen zum limbischen System gehört. In unserem Gehirn. Und was das limbische System ist oder was es macht, was es für Funktionen hat, das kann ich euch eventuell mal kurz sagen. Und zwar hat es die Funktion von Antrieb, Lernen, Gedächtnis, Emotionen sowie vegetative Regulation der Nahrungsaufnahme, Verdauung und Fortpflanzung. Man kann sich in dem Sinne wirklich vorstellen, das sind super wichtige Funktionen, die hier geregelt werden.
Es geht ums nackte Überleben.
Ja, stimmt, wortwörtlich. Da haben wir es wieder, ne?
Mhm. Ja. Und das ist also auch so ein archaisches System, kann man das so sagen? Also wo, also im Sinne von, was einfach früh evolutionär vielleicht ausgebildet wurde schon?
Ja, ganz früh, ja. ganz früh. Und die Amygdala und der Hippocampus sind nicht die alleinigen Teile des limbischen Systems, aber sie spielen halt einfach eine zentrale Rolle in diesem Regelkreis. Und wenn die Sachen beeinflusst sind, kann man sich ja vorstellen, dass daraus auch andere Rückkopplungsprozesse resultieren, die wiederum dann auch den Körper unter Stress setzen. Und der Hippocampus, wir haben das letzte Mal schon über Cortisol geredet, über das Stresshormon. Und der Hippocampus regelt im Endeffekt den Cortisolspiegel herunter. Und das passiert aber auch nicht, weil der auch hyperaktiv ist, sich dann wieder anpasst und dann ja, ist das alles wieder in diesem Kreis praktisch gefangen.
War das nicht so, dass der Hippocampus sich sozusagen auch selber auffrisst? Ist das dann auch in diesem Fall so?
Dass das war jetzt was speziell mit der Depression in Zusammenhang gebracht werden konnte. Aber das ist jetzt nicht was hier konkret benannt wird. Das ist aber generell was, eigentlich eine schöne Überleitung gerade von dir, weil unabsichtlich,
ja.
Ganz überrascht. Aber das ist eigentlich ganz schön, weil bei diesen ganzen Neuroimaging-Prozess, also Sachen wie funktionales MRT und so weiter, wo die anatomischen Abläufe und physiologischen Abläufe irgendwie bildlich dargestellt werden, die haben im Endeffekt immer wieder Probleme, eine klare Aussage zu machen. Denn im Endeffekt ist es so, dass da Borderline ja, wie wir auch schon besprochen haben, super viele Komorbiditäten hat, man halt nicht richtig sagen kann, ist das jetzt spezifisch Borderline oder ist das spezifisch für eine andere Erkrankung, die als Komorbidität vorliegt.
Also es gibt kein oder selten reines Borderline, in Anführungsstrichen.
Ja, genau. Es werden immer noch verschiedene Sachen immer diskutiert und wieder nachgeschaut. Aber ich bin gespannt, was die Wissenschaft da noch so bringt. Weil Stand jetzt ist die Amygdala und der Hippocampus, sind das die Teile, die im Endeffekt eine Rolle spielen, die man irgendwo mit Borderline sicher in Verbindung bringen kann. Obwohl ich sicher auch immer ein schwieriges Wort finde. Aber ja.
Ja, spannend. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die ganze Forschung bezogen auf die neuronalen Strukturen, über die ja, Anatomie des Gehirns und die Funktionalität, das ist ja so ein spannendes Feld.
Auf jeden Fall.
Und da werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren vielleicht auch ganz andere Aussagen jetzt treffen, ne? Aber wir machen ja aktuell das, was so State of the Art ist, was man aktuell annimmt. Aber es ist da wirklich ganz, ganz viel Wandel, ne?
Jetzt haben wir ja schon mehrere Blickwinkel auf das Phänomen gehört, die sich gut ergänzen. Ich wollte noch ein bisschen was zur systemischen Perspektive sagen, in der die Symptome eigentlich weniger als Defizit gesehen werden, sondern als kreative Lösung der Betroffenen. Und Betroffene sind auch immer ExpertInnen ihres eigenen Problems. Also da ist keine Asymmetrie, wo man sagt, okay, ich behandle und du bist Betroffener, sondern Augenhöhe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Positive, wenn man das denn positiv ummünzen möchte, wäre zum Beispiel, dass sie sehr gut sind in der Regulierung von Nähe und Distanz, dass sie entgegengesetzte Bedürfnisse ausleben können und dass sie sehr schnell wechseln können, auch zwischen Optionen, haben wir schon gehört, auf kognitiver Ebene, also Schwarz-Weiß-Denken. Das ist ja eine wahnsinnige Fähigkeit auch, vom einen zum anderen Moment irgendwie schnell zu switchen. Und sie finden schnelle Ausdrücke für innere Spannung, können sich abgrenzen und testen immer wieder, ob ihr Gegenüber auch mit diesen ständigen Schwankungen umgehen kann. Und auch diese starke Aggression gepaart mit der Angst und vielleicht auch dissoziativen Anteilen kann immer verständlich werden als angemessene und kreative Reaktion oder Lösung, wenn man sich da bei den Betroffenen eben ein missbrauchendes Gegenüber denkt. Also was wir vorhin schon gesagt haben, in der Kindheit, aber vielleicht auch in der Schule, viel durch Mobbing-Erfahrung, Abwertung, dass das immer eine eigentlich total nachvollziehbare Lösung ist in dem Moment. Und es ist
Also hier im Sinne, dass in dem Sinne dieses vorsichtig sein, weil man so auf diese Gefahren in dem Sinne vorbereitet sein möchte.
Genau, ja.
Also können wir das hier auch wieder ganz gut kombinieren.
Ja, das passt sehr gut zu den anderen Sichtweisen. Und was aber wirklich bei der systemischen Therapie nochmal hervorsticht, ist, dass sie es eigentlich problematisch finden, zu sagen, es gibt sowas wie eine festgeronnene Persönlichkeit, die dann gestört ist. Also das ist irgendwie vielleicht ethisch zweifelhaft. Eine Person, zum Beispiel PsychologInnen, bezeichnen eine andere als Borderliner. Und sowas kann sich auch verselbstständigen und dann chronifizieren und dann wird eigentlich vergessen, was da eigentlich gerade passiert. Und da habe ich was aus einem Lehrbuch, was ich sehr schön fand, was man immer bedenken muss dabei. Wer nennt die Person Borderline-Betroffener? Was sagt das über die therapeutische Beziehung aus? Und gibt es jemanden, der dem widersprechen würde, der andere Beschreibungen suchen würde? Und was würde das bedeuten? Also zu suchen da nach anderen Lösungen und dass so eine Diagnose, und das kennt man vielleicht so aus dem klinischen Bereich, dass oft sowas auch so ein Label ist, wo man sagt, schon wieder Borderline oder so. Dass man nicht in dieses Narrativ einsteigt, sondern guckt, hey, was ist da eigentlich los? Was ist die eigentliche Not? Was ist das für ein Lösungsversuch? Und was ist das für eine Expertise, die Betroffene auch ausgebildet haben?
Wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen über diese klinischen Details gesprochen. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass diese Symptome ja auch zu einem bestimmten Erscheinungsbild führen. Und ich finde es irgendwie immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann von außen irgendwie versucht, das irgendwie zu beschreiben, dann rutscht man schnell in so eine Bewertung. Und deswegen habe ich gedacht, können wir dieses Erscheinungsbild besser den Menschen überlassen, die in dem Sinne betroffen sind, das selber zu beschreiben, warum es zu den Symptomen führt, die wir dann als Erscheinungsbild wahrnehmen. Weil das, finde ich, auch so eine wertfreie Methode ist irgendwie. Und wir haben vorhin ja schon mehrere Male über dieses Engelchen-Teufelchen-Denken geredet. Und dazu war in einem Poetry Slam auch ein ganz interessanter Satz. Und zwar, es ist wie ein ständiger innerer Kampf, gefangen zwischen Freudentränen und Weinkrampf. Ich finde, wenn man das so auf sich wirken lässt, dann Freudentränen und Weinkrampf, das sind ja schon zwei starke Extreme. Also es ist ja nicht nur Wein, sondern es ist der Weinkrampf. Und diese Freudentränen hat man ja auch nur in Situationen, wo man besonders emotional berührt ist. Und ich stelle mir das schon schwierig vor, zwischen diesen beiden Extremen zu schwanken.
Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins.
Das ist auch noch so schön. Mensch, wo zieht ihr diese ganzen Zitate mal eben so her?
Das war ein Buchtitel.
Und deins?
Das sagt man so. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Wo kommt das her?
Bestimmt aus Bayern.
Schiller, Goethe, irgendwas.
Mhm. Wir haben ja heute gelernt, dass Leon aus Bayern kommt.
Psst, wow. Der Psychiatrie-Podcast aus dem hohen Norden.
Das wird nachher noch gekürzt.
Ja. Das wird später noch. Das darf niemand erfahren.
Und dann spielt ja auch noch eine Rolle, dass diese Personen einfach auf eine andere Art und Weise fühlen. Und da haben wir ja schon gesagt, ja, 6-mal stärker fühlen und generell einfach extremer. Das hatten wir auch gerade in dem vorherigen Zitat. Aber da hat eine Betroffene auch gesagt, für mich bedeutet Borderline Einsamkeit. Es bedeutet, sich anders zu fühlen, eben weil man anders fühlt. Und das fand ich in dem Sinn auch sehr treffend.
Sich anders fühlen, weil man anders fühlt.
Ich finde, das ist ja irgendwie, ich glaube, man kann sich das dadurch ganz gut vorstellen, weil man macht etwas anders als alle anderen, dadurch fühlt man sich anders, aber gleichzeitig fühlt man das auch schon wieder anders und das ist so ein ewiger Kreis irgendwie.
Ja. Ja.
Und das waren so Punkte, die mir nochmal super wichtig waren, aus der subjektiven Perspektive zu beleuchten, um einfach nochmal so ein bisschen mehr einen Eindruck in dieses Innenleben zu geben.
Genau, aus der Perspektive vom Betroffenen selbst.
Ja.
Und ich werde jetzt mal überleiten zur Behandlung, weil wir haben jetzt eigentlich uns dem Phänomen wirklich aus verschiedensten Richtungen genähert. Möchtest du da ein bisschen was sagen, Deborah? Du hast ja die DBT dabei, oder?
Genau, ich habe die DBT dabei. Eine der Behandlungsmöglichkeiten von Borderline-Erkrankungen. Daneben gibt es auch die übertragungsfokussierte Therapie und die mentalisierungsbasierte Therapie, die Leon nachher noch mal ganz kurz anspricht. Mit einer der bedeutendsten Behandlungsansätze ist die DBT, die dialektisch-behaviorale Therapie. Die wurde in den 80er Jahren von Marshall Linehan entwickelt und ist ein verhaltenstherapeutisch orientiertes Konzept. Das Besondere ist daran, dass die Entwicklerin Marshall Linehan ebenfalls betroffen ist von der Borderline-Störung und konnte so ihre eigenen individuellen leidvollen Erfahrungen in das Behandlungskonzept integrieren. Das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend und wenn man sich mit der Person Marshall Linehan ein bisschen auseinandersetzt, ist das wirklich sehr, sehr faszinierend.
Ich habe auch mal von ihr ein Interview gelesen, da hat sie, glaube ich, auch gesagt, I was in hell and I made the promise, when I get out of here, I will help others too. Oder sowas in die Richtung.
Ganz genau.
Ich finde das irgendwie auch schön, weil du hast ja vorhin bei der systemischen Perspektive auch noch gesagt, dass es ja auch ein bisschen darum geht, wer sagt eigentlich, also welche Person sagt eigentlich, dass eine andere Persönlichkeit gestört ist.
Wo und ziehen wir da die Linie? Und, ja.
Genau. Und in dem Zusammenhang finde ich es besonders schön, dass hier einfach jemand, der in einer ähnlichen Lage, weil wir haben ja gehört, dass Borderline immer auch verschieden sein kann, dann versucht zu helfen und nicht jemand, der irgendwie das gar nicht subjektiv nachempfinden kann, das versucht irgendwie zu retten. Und ja, das finde ich an der Stelle nochmal eine ganz schöne Verknüpfung eigentlich.
Also aus der Innenperspektive heraus hat sie eigentlich das DBT entwickelt.
Genau. In der DBT lernen PatientInnen ein möglichst hohes Maß an Verantwortung zu übernehmen, um dadurch ihre Gefühle zu steuern, ihre Ziele zu erreichen, aber auch ihre eigene Vergangenheit besser zu akzeptieren. Wir haben ja eben schon ganz viele Hinweise darauf bekommen, dass viele Betroffene sehr schwere Schicksalsschläge in ihrem Leben erlebt haben. Und da ist die Akzeptanz auch ein ganz großer Bestandteil. Die PatientInnen lernen ihre Einstellung zu sich selbst und zu ihren eigenen Werten und Fähigkeiten sowie ihre Einstellung zu anderen Menschen nochmal zu überprüfen. Das kann also auch bedeuten, dass diese alten Strategien, wir haben eben schon gesagt, die waren zum Teil ja auch überlebenswichtig, also die alten Strategien, die früher geholfen haben, dass diese jetzt um neue Strategien ergänzt werden. Also die müssen nicht ersetzt werden, sondern die werden ergänzt. Also dass die PatientInnen letztlich einen Werkzeugkoffer mit an die Hand bekommen, um ihre Ziele zu erreichen und die Emotionen zu regulieren.
Dabei, die sogenannten Skills.
Genau, dabei helfen nämlich diese Skills. Das sind so spezifische Fähigkeiten, das Verhalten in schwierigen Situationen letztlich kurzfristig wirksam zu verändern.
Und auch die Anspannung zu reduzieren.
Genau, ja. Und das sind Fähigkeiten, die dabei langfristig auf jeden Fall nicht schädlich sind.
Wir haben ja vorhin auch von Schutzfunktionen oder Schutz Schutzfaktoren gesprochen. Gibt es da auch was in die Richtung?
Dass Skills Schutzfaktoren sind.
Genau. Oder wir hatten ja auch über Achtsamkeit oder das ist ja auch irgendwie Teil der,
genau, also
der Therapie, oder?
Genau, ja, das ist ein guter Punkt. Also in der DBT gibt es ganz verschiedene Module, so werden die genannt. Das sind quasi so Behandlungsaspekte. Das sind so Punkte wie die PatientInnen lernen Stresstoleranz, also in Krisen- und Hochstressphasen umzugehen, diese zu bewältigen, aber vielleicht auch vorzubeugen. Sie lernen Achtsamkeit, also sich selbst und den Augenblick anzunehmen. Sie lernen, ihr Selbstwertgefühl zu verbessern, stabile Beziehungen aufzubauen und ja, Gefühle wahrzunehmen und dann auch sinnvoll zu steuern. Und letztlich sind das alles Schutzfaktoren, die die Betroffenen letztlich selber erlernen. Und die TherapeutInnen unterstützen dabei mit ihrem Fachwissen und einer besondere Methodik und vor allen Dingen auch, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, was wir eben erwähnt haben, auch mit einem Verständnis für das Leid der Betroffenen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die TherapeutInnen sind letztlich im ganz engen Austausch untereinander, unterstützen sich gegenseitig, fragen sich um Rat und haben sich einer Grundhaltung verpflichtet. Also einer Grundhaltung der DBT. Und die besagt letztlich, dass die Betroffenen sich selbst verbessern wollen, also den Wunsch haben, sich selber auch zu verbessern, dass die Betroffenen sich stärker anstrengen müssen, härter arbeiten und stärker motiviert sein müssen, um sich zu verändern. Und dass das letztlich auch total ungerecht ist.
Mhm.
Und das führt ja dann im Endeffekt dazu, dass Betroffene viel stärker von ihren TherapeutInnen validiert werden, oder?
Genau, dass der, also dass es wichtig ist, dass sie das werden, ne? Dass die TherapeutInnen letztlich motivieren, ne? Und ihnen auch vermitteln, dass in der DBT nicht versagt werden kann. Also es ist keine Schule, wo man irgendwie Noten hat, richtig oder falsch sich verhalten kann. Genau.
Und also es nimmt so ein bisschen den Druck und dieses Leistungsethos raus. Du musst jetzt dich verbessern, du musst gesund werden, eine normale Persönlichkeit entwickeln, also alles, was so dahinter steckt.
Genau.
Ja.
Und,
also in Anführungsstrichen natürlich, normale Persönlichkeit.
Ja, und dieser Begriff Dialektik, also die dialektische Betrachtungsweise, ist so eine ganz besondere Art der Gesprächsführung. Also dass sie quasi auch den Behandlern, aber auch den Betroffenen erlaubt, zu denken und zu arbeiten mit ganz verschiedenen und meist ganz gegensätzlichen Standpunkten. Ne? Wir haben ja eben Schwarz-Weiß-Denken, Perspektivwechsel schon angesprochen und dass sozusagen eine Balance und ein Gleichgewicht zwischen diesen Extremen auch möglich ist. Also zum Beispiel auf der einen Seite das Leid und den Schmerz annehmen und auf der anderen Seite halt auch eine Veränderung zu erwünschen.
Also statt dem Entweder-Oder, was wir gehört haben, ein Sowohl-als-auch.
Genau.
Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was dann gegen die Spaltung und gegen das dichotome Denken arbeitet, wo man dann eher, das kennt man ja irgendwie aus Hausarbeiten oder so, pro, contra und dann kommt man zu einer Synthese.
Genau.
Ja. Oder so. Mhm.
Ja.
Ja, schön. Ich habe noch eine psychodynamische Perspektive dabei. Ich halte es ganz kurz, aber um das erwähnt zu haben, es gibt da eben auch gut erforschte und sehr wirksame Therapiemethoden und eine davon ist die mentalisierungsbasierte Therapie. Wir haben ja schon gehört, dass da eher Defizite vielleicht vorliegen bei Betroffenen. Und da wird eben versucht, als Ziel der Therapie die Mentalisierungsfähigkeit im Hier und Jetzt zu verbessern. Und vor allem durch die therapeutische Beziehung. TherapeutInnen regulieren da viel, also nehmen eine regulierende Rolle ein und haben aber erstmal ein sehr validierendes, also bestätigendes Klima und sorgen auch für ein mentalisierungsförderndes Klima. Das heißt, sie stellen einfach einen sehr sicheren Behandlungsrahmen her und einfach einen Entwicklungsraum. Und hier ist auch ganz wichtig, einfach die Haltung der TherapeutInnen. Also es ist eigentlich eine Haltung von Nichtwissen, von Neugier, von Fragen. Und das ist auch geprägt von Behutsamkeit, also auch nicht gedrängt. Da haben wir schon wieder ganz viele Anknüpfungspunkte, auch die generelle Haltung vielleicht der systemischen Therapie, aber auch der DBT. Und da guckt man dann eben, was ist eigentlich, was sind die unbewussten Motive, was sind die Emotionen der Betroffenen und ist relativ zurückhaltend eigentlich und versucht, die Mentalisierungsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen oder auch eigene Sichtweisen da reinzubringen, sondern eben durch Bestätigung immer wieder zu gucken, Wie kommt man dahin, dass Betroffene mehr über ihre eigenen Gefühle und Gedanken nachdenken können?
Kannst du eventuell das Regulierende nochmal genauer erklären? Weil das war jetzt so eine Frage, die mir im Kopf geblieben ist. Was versteht man unter der regulierenden Rolle? Weil ja dann doch wieder von ja so einem beschützenden Umfeld die Rede war. Also wie kann man sich das vorstellen?
Also dass sie so ein bisschen als unterstützend wirken, auch in der Emotionsregulation. Also dass da viel bestätigt wird, viel gehalten wird in diesem Raum. Und das ist einfach sehr... dass da nicht konfrontiert wird, dass da nicht, also dass einfach ein sehr sicherer Raum entsteht für das, was da gefühlt wird und dann in diesen kleinen Momenten immer wieder Möglichkeit aufgemacht wird zur Reflexion im psychischen Raum selbst der Patientinnen.
Ah, okay.
So, also was fühlst du da eigentlich gerade? Was passiert da gerade? Was denkst du da gerade? Aber ohne zu viel zu deuten, ohne zu viel zu schweigen. Also was sonst vielleicht auch typische tiefenpsychologische Interventionen auch wären.
Ich finde es ganz wichtig, dass wir das an dieser Stelle nochmal gesagt haben, weil ich finde, regulierend kann auch schnell vielleicht negativ konnotiert sein, im Sinne von bestimmen oder ja irgendwie das Ganze zu kontrollieren, aber das ist es ja eben nicht, naja, nur eine Hilfestellung zu geben.
Genau, ich finde immer das Bild als Therapeut neben den Betroffenen herzulaufen, die zu begleiten, ne, den vielleicht schon auch zu sagen, Mensch, das sind verschiedene Wege, die können wir gemeinsam gehen, aber letztlich laufen die Betroffenen selber.
Also ja, immer noch zwei Fußspuren im Sand. Also der Patient, die Patientin wird nicht getragen, genau, sondern an die Hand genommen.
Aber gestützt. Aber gestützt, ja, genau. Und mal vielleicht schon an die Hand genommen.
Genau. Ja.
Schönes Bild, finde ich. Mhm. Ja, generell fehlt da ja vielleicht noch eine ganz kleine Therapie oder auch eine Therapie, die ganz groß sein kann, und zwar die medizinische Therapie, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Das mache ich aber auch relativ oberflächlich, und zwar geht es in dem Sinne erstmal darum, dass man Borderline an sich nicht medikamentös in dem Sinne ja kausal behandeln kann. Es geht eher darum zu unterstützen und dann diese Psychopharmaka auch als Off-Label zu verwenden. Also nicht jetzt, es gibt nicht die Tablette gegen Borderline, aber es gibt ein Medikament gegen Depressionen zum Beispiel, was unterstützend wirken kann, um andere Komorbiditäten, schwieriges Wort, vielleicht an der Stelle noch ein bisschen zur Seite zu räumen. Und genau, das habe ich ja schon gesagt, dass es sich halt mehr nach den Komorbiditäten richtet. Und medikamentöse Therapie, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, ist bei Persönlichkeitsstörungen niemals alleinige oder primäre Therapie. Es soll immer, wenn überhaupt, unterstützend wirken. Genauso wie das mit an die Hand nehmen. Es soll stützen, aber nicht irgendwelche Sachen, ja, alleine machen.
Kann das nicht ersetzen, ne? Und dass es letztlich um die Kombinationsbehandlung geht von Psychotherapie, multiprofessionell, verschiedene Ebenen.
Auf jeden Fall.
Wie wir das auch in unserem Podcast machen.
Genau, weil es ist kompliziert. Es gibt viele Gründe und man kann nicht einfach einen ausmachen und deswegen auch viele Behandlungsansätze, die dann multimodal wirken.
Auf jeden Fall. Und mir kribbelt es jetzt schon so ein bisschen in den Fingern, weil ich glaube, wir kommen zum Ende.
Es riecht nach der Kirsche.
Wie riechen denn Kirschen?
Süß.
Süß, okay.
Fruchtig. Und nach Rot irgendwie.
Wahrscheinlich haben es alle schon wieder vergessen, was ich eigentlich am Anfang angekündigt hatte. Aber ich hatte mal aufgeworfen, warum reden wir eigentlich vom Borderline? Und der Begriff kommt von einem deutsch-amerikanischen Psychiater aus den 30er Jahren, Adolf Stern oder Adolf Stern dann. Ja, und der beschreibt die Grenzzone eigentlich zwischen Neurose und Psychose. Alte psychoanalytische Begriffe. Neurosen sind einfach psychische Leiden wie Depressionen und Angstzustände, Zwangsstörungen. Und das wollte eigentlich nur dieses Grenzland definieren, weil Neurosen sind behandelbar, Psychosen sind nicht behandelbar im Sinne der Psychoanalyse. Und das war so das Grenzland, wo man sich nicht so sicher war, sind die behandlungsfähig oder nicht. So hat sich das Ganze entwickelt.
Und es gibt ja noch mehrere Grenzen, von denen wir heute gehört haben, diesen extremen Denkweisen oder Verhaltensweisen. Da finden wir ja immer wieder die Grenze, deswegen passt der Begriff ja ganz gut.
Absolut. Und der ist wirklich sehr passend. Also diese Gratwanderung, die wir eigentlich auch beschreiben. Welcher Star-Wars-Charakter angeblich unter dieser Persönlichkeitsstörung leidet? Wisst ihr es?
Nee. Aber ich habe auch kurz überlegen. Star-Wars geguckt.
Oh, ich habe letztens einen Podcast gehört, da wurde es gesagt, aber ich habe es vergessen.
Ach, wirklich?
Ja, ich habe es leider vergessen.
Der Psychiater Eric Bui hat die Verdachtsdiagnose gestellt. Anakin Skywalker.
Ja, nee. Genau das nee. War ja. die Person, die da auch genannt wurde.
Genau. Instabilität in Beziehungen, Selbstbild und Stimmung. Er erfüllt 6 von 9 Kriterien nach dem amerikanischen Handbuch, dem DSM. Impulsivität, Wutprobleme, extreme Schwankungen in der Beziehung zu in Beziehungen zu Jedi und auch dissoziative Episoden. Und hat natürlich auch traumatische Kindheitserlebnisse wie die Trennung von der Mutter hinter sich.
Ist und das der, ich muss einmal ganz kurz zwischenfragen, weil sonst komme ich gar nicht mit. Ist ja. das der, der zum Schluss dann Darth Vader wurde? Darf man das hier spoilern? Ist der das?
Das darf man so spoilern, glaube ich. Ich glaube, das gehört zum
allgemeinen also, Wissen dazu.
Okay. Also, ja.
Okay, aber der ist das?
Der ist das und der Psychiater hat auch gesagt, hätte er Psychotherapie gemacht, dann hätte er vielleicht von der dunklen Seite der Macht bewahrt werden können.
Dann wäre der Bright Vader.
Ja, ja.
Bright Vader.
Bright Vader.
Leute, ihr merkt, unsere Köpfe sind schon wieder am Rauchen. Hier kommt nicht mehr wirklich was.
Wir sind doch am Ende angelangt.
Genau, genau. Der dritte Punkt, eigentlich traditionell häufiger bei Frauen diagnostiziert, 75%, ist aber eigentlich Quatsch, wenn man sich andere Studien anguckt.
Darüber haben wir ja auch geredet im Sinne von, dass diese Menschen vielleicht einfach woanders zu finden sind auch.
Genau, mit externalisierend und internalisierend, dass sich das einfach nochmal anders äußert. Ja, hat Spaß gemacht. Es war...
Puh. Es war ein Ritt.
Es war ein wilder Ritt hier durch dieses Phänomen.
Ein Gefühlschaos, intensive Gefühle.
Ja.
Oh ja.
Haben wir irgendwie auch so ein bisschen durcherlebt. Ne? Wir sehen, wenn ich euch jetzt so angucke, gucke ich jetzt in gerötete Wangen,
und wunderschöne Gesichter.
Zerzauste Haare und wir sehen alle ein bisschen erschöpft aus.
Ja, aber auch zufrieden.
Aber
ja.
Falls ihr euch jetzt ein Bild zu unseren Stimmen machen wollt, wir sehen natürlich alle total klasse aus. Und nicht nur total fertig.
Speak for yourself. Also ich, ich fühle mich wie ein Wrack.
Wie Darth Vader.
Wie der Harz.
Dann oh schauen Gott. Wir mal.
Okay. Also,
Leon, wollen wir zum Fazit kommen?
Ja, ja. Also, es gibt ganz viele konkurrierende Modelle, aber viele Gemeinsamkeiten. Wir haben so ein bisschen Übersetzungsarbeit geleistet.
Und ich finde, die greifen so ein bisschen wie so Zahnräder irgendwie ineinander und stoßen sich gegenseitig an und ja, können auch gegenseitig inspirieren.
Ja, genau. Von Entstehung eigentlich zur Aufrechterhaltung und unterm Strich ist es irgendwie eine Störung des Gefühllebens, das sich dann im Zwischenmenschlichen ganz stark zeigt. Aber hinter den Symptomen stecken Ursachen, viel eben mit traumatischer Erfahrung oder emotionaler Zurückweisung zusammenhängend.
Wir haben ja von Herausforderungen auch schon gesprochen jetzt in dem Podcast, dass letztlich das Verhalten und die, also das Problemverhalten auch für BehandlerInnen auch eine Herausforderung darstellen kann und besonderes Fingerspitzengefühl letztlich benötigt. Stichwort innere Haltung. Und da hat die Karl-Jaspers-Klinik auch ein neues Behandlungskonzept konzipiert für Betroffene der Borderline-Störung. Und da wird es jetzt auch in den nächsten Monaten auch eine ExpertInnen-Folge geben, in der nochmal das Thema Borderline mit PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, nochmal in Bezug auf die traumatischen Erfahrungen, die manche PatientInnen in ihrem Leben machen mussten. Und genau, da wird jetzt nochmal ganz speziell drauf eingegangen. Also falls ihr euch zu diesem Thema noch weiterbilden möchtet oder dann einfach noch mehr erfahren möchtet, dann wartet noch einen Moment, aber es wird kommen und es wird total spannend sein und da ist die Karl-Jaspers-Klinik wirklich State of the Art dabei.
Genau und ich glaube, vor allem bei der Borderline-Störung konnten wir so ein bisschen diesen integrativen Ansatz von uns ausspielen, weil die Komplexität der Erkrankung doch eigentlich die Diskussion zwischen den verschiedenen Schulen fördert und auch ein multidimensionales Verständnis für die Erkrankung eigentlich notwendig macht. Und in der Literatur wird deswegen anderweitig dann auch empfohlen, Therapieansätze vielleicht zu kombinieren. Also systemische Familientherapie mit psychodynamischer Reflexion, aber auch kognitiver Verhaltenstherapie und auch der Unterstützung durch Pharmakologie.
Ich glaube, das ist an dieser Stelle ein ganz schönes Schlusswort, oder? Was meint ihr?
Würde ich auch sagen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, es ist also doch ganz schön kompliziert.
Viel komplizierter, als wir eigentlich gedacht haben.
Genau.
Ja.
Also abonniert uns, schaut wieder vorbei.
Und gebt uns Feedback, wann ihr Lust habt.
Auf jeden Fall.
Wir freuen uns.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.